Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch. International. Eine Sendung von Werner van Gent.
Es ist voll im viel zu kleinen Saal des Außenministeriums. Wieder einmal hat der Sprecher die Medien aufgrund der Verhängung von Sanktionen durch den UNO-Sicherheitsrat zu sich gebeten. Und nun kämpfen die Reporter der diversen Sender darum, ihre Mikrofone möglichst kameragerecht auf dem viel zu kleinen Rednerpool zu platzieren. Am Abend werden sie zwar alle ziemlich genau dasselbe berichten, eben das, was der Sprecher gesagt hat. Irgendwie soll aber dennoch der Eindruck von Medienvielfalt entstehen. Dann betritt Mohammed Hosseini durch eine Seitentür den Saal und es wird ruhig.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim im Namen Gottes des Allmächtigen und Barmherzigen, der obligate Beginn einer offiziellen Erklärung im Gottesstaat.
Wir werden unsere Aktivitäten entschlossener denn je zuvor und mit noch besseren Vorbereitungen fortsetzen. Das ist die beste Antwort der Islamischen Republik für all jene, die diese Resolution beschlossen haben.
Und dann wird Gott gleich zum zweiten Mal ins Spiel gebracht.
Wir werden den Bau von 3000 Zentrifugen weiterführen und sie mit Gottes Hilfe vollenden.
Und auch die Drohung fehlt nicht. Iran werde die Mitgliedschaft in der Internationalen Atomenergiebehörde kündigen.
Die Resolution ist gegen die geltenden Gesetze und Regeln beschlossen worden. Deshalb ist sie für uns nicht verbindlich und gefährdet unsere Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO auf dem bisherigen Grad fortzusetzen.
Herr Hosseini ist neu im Amt. Er ist ruhig und macht einen besonnenen Eindruck. Sein Vorgänger hatte mit extremer Rhetorik und lautem Geschrei die iranische Außenpolitik der Welt kaum näher gebracht. Inzwischen ist der Ton weniger aggressiv geworden, der Inhalt aber derselbe geblieben.
Die USA müssen ihre Politik gegenüber der Islamischen Republik Iran ändern. Nicht verbal, sondern in Tat und Wahrheit. Was wir bislang gesehen haben, ist die Verhängung von neuen Sanktionen und das Blockieren unserer Gelder im Ausland. Und auch in der Irak-Frage sehen wir nicht, dass die Amerikaner das Land verlassen werden.
Die USA hatten schon vor Monaten vorgeschlagen, mit Teheran Gespräche über die festgefahrene Lage im Irak zu beginnen. Ein kühner Vorschlag durchaus, weil es bis dahin in Washington ein absolutes Kontaktverbot mit dem Regime in Teheran gegolten hatte. Dass sich seither nichts entwickelt hat, liegt freilich auch an der Haltung Teherans, die Mohammed Hosseini unverblümt wiedergibt.
Die Amerikaner können doch jederzeit entscheiden, sich aus dem Irak zurückzuziehen. Darüber müssen sie mit uns gar nicht reden. Sie sollen nur aus dem Irak verschwinden.
Nichts Neues also, was Herr Hosseini den aufgeregten Reportern der iranischen Medien zu erzählen hat. Verbale Außenpolitik hat in Teheran etwas Gebetsmühlenhaftes. Es gibt eine Serie von Standardsätzen und Positionen, das war schon vor Präsident Ahmadinejad so. Aber er hat das Repertoire ausgeweitet, zum Beispiel indem er den Holocaust in Frage stellt, damit die Israelis in Rage versetzt und die Europäer in Verlegenheit bringt, wenn diese immer noch für einen diplomatischen Ausweg aus der Atomfrage plädieren wollen. In diesem Licht wurde kurz vor Weihnachten auch eine internationale Holocaust-Konferenz durchgeführt, an der die Frage wissenschaftlich erörtert werden sollte, ob der Holocaust tatsächlich stattgefunden hatte. Eröffnet wurde die Konferenz nicht, wie erwartet, von Präsident Ahmadinejad, sondern von seinem Außenminister Manoucher Mottaki. Diese begründet die Konferenz mit der Notwendigkeit, die historischen Verknüpfungen besser zu verstehen.
In Wirklichkeit stellt die Palästina-Frage die Wurzel aller Probleme in dieser Region dar. Alle Probleme gehen darauf zurück.
Im Obergeschoss des Konferenzgebäudes läuft eine Ausstellung. Neben Büchern der bekanntesten Auschwitz-Leugner wurde mitten im Raum ein Modell des Konzentrationslagers Auschwitz aufgestellt. Zusammen mit retuschierten Bildern soll damit bewiesen werden, dass die Juden sich dort ganz freiwillig aufhielten und insgesamt glücklich waren. Es ist, als ob die Millionen von ermordeten Menschen hier gleich noch ein zweites Mal vernichtet würden. Derweil spricht Minister Motaki unten im Plenarsaal über Frieden und über Verständigung.
Der allmächtige Gott hat das Schicksal der Geschichte bereits auf den richtigen Weg gelenkt. Auf den Weg von Frieden und Freiheit für alle Menschen. Diese Konferenz markiert den Beginn einer tiefgreifenden wissenschaftlichen Untersuchung.
Handelt es sich bei diesem aus europäischer Sicht zumindest äußerst geschmacklosen Aspekt der iranischen Außenpolitik um eine gezielte Provokation? Oder glaubt die Regierung damit, das iranische Volk angemessen zu vertreten? Kurz vor der Konferenz hatte ich diese Frage dem Politiker Dr. Astola Badamshian gestellt. Er gehört zum konservativen Lager und hat sich von den Ultraradikalen unter Präsident Ahmadinejad in vielen Fragen distanziert.
Ich möchte mich zu dieser Frage nicht äußern. Ich habe keine Antwort darauf.
In der Holocaust-Frage will er sich offenbar nicht mit der Regierung anlegen. Ganz offensichtlich wissen die meisten Iraner und Iranerinnen auch gar nicht, was im Zweiten Weltkrieg in Europa geschehen ist. Umso mehr fürchten sie sich davor, ideologisch in die Nähe des Zionismus bzw. des Erzfeindes Israel gerückt zu werden. In Teheran hieß es, Präsident Ahmadinejad sei falsch zitiert worden, als die internationale Presse meldete, er habe gefordert, dass Israel von der Landkarte getilgt werden sollte. Auch der in der Schweiz und in Deutschland ausgebildete Philosophieprofessor Farsin Banki glaubt, dass man dem Präsidenten Unrecht getan hat.
Das Land Israel als Land muss verschwinden. Nicht, es geht nicht um die Juden. Es geht nicht darum, dass auch die jüdische Bevölkerung getilgt werden soll. Ich glaube nie, dass er sowas gemeint hätte. Wir können sehr wohl unterscheiden zwischen Judentum und Zionismus. Und der Zionismus ist, den wir dort angreifen. Das ist die politische Version des Judentums, wenn Sie so wollen.
Seit Beginn der islamischen Revolution gilt das Thema Israel in Iran als Tabu. Lösungen im Sinne der Osloer Verträge etwa, die zwei Staaten vorsehen, sind in Teheran nicht diskutierbar.
Soweit ich die iranische Regierung verstanden habe, wird die iranische Regierung mit einer Lösung von zwei Staaten niemals sich zufrieden geben. Und daher werden auch irgendwelche Drohungen und so weiter niemals helfen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Beim besten Willen nicht.
Für den Westen steht die Anerkennung Israels nicht zur Debatte. Muss ein Regime, das das Existenzrecht des jüdischen Staates so extrem in Frage stellt und offen damit prahlt, die Hezbollah im Krieg gegen Israel unterstützt zu haben, nicht damit rechnen, international auf einem Nebengleis zu landen?
Wir spüren den eisigen Wind, der uns da in die Gesichter weht. Wir wollen zurück. Selbstverständlich wollen wir zurück. Selbstverständlich wollen wir mit allen reden. Aber bitteschön, nicht zu dem Preis, unsere Identität dabei aufzugeben.
Ich frage nochmals nach, denn wenn Teheran Milliarden ausgibt für sein Atomprogramm, sich außenpolitisch gleichzeitig isoliert, ist es dann nicht logisch, dass sich der Westen zu fürchten beginnt? Hat Professor Banki dafür kein Verständnis?
Überall strotzen unsere Nachbarn nur von Atombomben. Schauen Sie sich die Landkarte an. Iran ist das einzige Land, das keine Atombomben besitzt. Ja, sollen wir nur noch die Hände klatschen und sagen, bravo, liebe Welt, ihr seid ja so lieb, euch kann man vertrauen? Wir sind ja nicht Allwissend, wir sind ja nicht die Besten, aber für dumm verkaufen, das lassen wir uns auch nicht gefallen.
Man hört es gelegentlich offen und kann es aus vielen Gesprächen verdeckt heraushören. Für die meisten Iraner und Iranerinnen steht außer Zweifel, dass das Land zumindest das Recht habe, eine Atombombe zu bauen. Professor Banki?
Neulich hat mich ein Journalist gefragt, ob wir die Ängste der Europäer verstünden, wenn die Iraner eine Atombombe basteln. Ich habe ihm gesagt, gehen wir doch mal ruhig davon aus, wir haben sie schon längst. Aber abgesehen davon, ich frage mich, ob die Europäer unsere Ängste verstehen, dass wir seit 27 Jahren von Amerika boykottiert werden, dass die Europäer uns nicht gerne helfen, nur dort, wo viel Geld und Profit dabei ist, da sind sie natürlich auch mit von der Partie.
Noch ist das Land im UNO-Sicherheitsrat glimpflich davongekommen. Dank der diplomatischen Hilfe Russlands und Chinas tangieren die Sanktionen das Leben in Teheran kaum, es sei denn, dass nun noch mehr Iraner und Iranerinnen versuchen, ihr Geld ins Ausland zu bringen, wovon derzeit vor allem die Emirate zu profitieren scheinen, wo der Bauboom zu einem beachtlichen Teil durch iranische Fluchtgelder gefördert wird. Im Außenministerium hieß es, dass man grundsätzlich in der Atomfrage weiter verhandeln möchte. Trotz vorgängigen Drohungen im Fall von Sanktionen durch die UNO würde die Beziehung zur Atomenergiebehörde in Wien auf Eis gelegt. Ist ein Kompromiss aber überhaupt noch möglich?
Wir wollen schon längst Know-how-Transfer, wie das so schön heißt. Wir wollen das Fischen lernen. Wir wollen nicht immer die Fische kaufen, die uns die Europäer zuschicken. Nicht, dass sie schlecht wären, sie schmecken sogar fantastisch. Aber wir möchten doch lieber auch einmal wissen, wie das geht. Wie fangen wir unsere eigenen Fische? Deshalb Know-how-Transfer steht an erster Stelle. Aber auch da werden wir boykottiert, wo es nur geht.
Professor Bankis Meinung ist in der iranischen Öffentlichkeit durchaus mehrheitsfähig. So auch seine Einschätzung, wie es im Verhältnis zwischen Teheran und Washington weitergehen sollte.
Wir haben ja ein Problem mit Amerika und wir wollen dieses Problem aus der Welt schaffen. Es ist nun mal so passiert, dass damals die Studenten die amerikanische Botschaft gestürmt haben. Aber wir sind nicht stehen geblieben, auch wir sind weitergekommen und auch wir wissen jetzt, was wir vielleicht nicht ganz gut gemacht haben, ob egal damals oder heutzutage, aber darüber lässt sich reden. Und wer nicht mit uns reden will, ja, ich meine, da müssen die Waffen sprechen, es gibt ja gar keine andere, die Amerikaner lassen uns keine andere Wahl. Und dass wir vor ihren Waffen uns nicht fürchten, das haben wir wohl genug gezeigt.
Die Waffen sprechen bereits. In seiner jüngsten Rede zum Irak hat US-Präsident Bush Teheran unverblümt vorgeworfen, mitschuldig am Blutvergießen im Irak zu sein. In den Empfehlungen der Arbeitsgruppe um den früheren US-Außenminister James Baker hatte es noch geheißen, die USA müssten unbedingt auch Kontakt zu Teheran aufnehmen, um aus dem Irak-Abenteuer herauszukommen. Vom Außenministerium wurde dies als unnötig abgetan. Wie sieht Professor Banki aber die Möglichkeit eines direkten Dialogs zwischen Washington und Teheran?
Amerika hat jetzt mittlerweile gemerkt und ist ja auch eingeschwenkt auf die Linie des Dialogs und will jetzt mit Iran am Verhandlungstisch sitzen und darüber sprechen. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass sie nur über Irak sprechen wollen und sonst über gar nichts. Und das geht einfach nicht. Das geht wirklich nicht, auch wirklich beim besten Willen nicht.
Auch im Reformlager von Ex-Präsident Khatami ist man skeptisch über die Möglichkeit, mit den Amerikanern einen direkten Dialog aufzunehmen. Die Politikerin Sara Sadr Azam Nouri meint,
wir respektieren das amerikanische Volk und glauben, dass ein Dialog nicht unmöglich ist. Allerdings unter der Voraussetzung, dass dieser Dialog so stattfindet, dass der Iran sich damit auch identifizieren kann. Konkret heißt das, dass unsere Regierung das Recht auf Urananreicherung zurückverlangt, das man ihr abgesprochen hat.
Die Reformpolitiker haben einen schweren Stand. Einerseits sehen sie die Gefahr, die von einer weiteren Konfrontation in der Nuklearfrage ausgeht und wollen das Regime als Ganzes nicht gefährden. Andererseits gibt innenpolitisch Präsident Ahmadinejad den Ton an und wurde erst vor einer Woche wieder vom mächtigsten Mann im Mullah-Staat, von Ayatollah Khamenei, offen in seiner Politik unterstützt. Dass Ahmadinejads Konfrontationspolitik in der Bevölkerung gut ankommt, ist wohl weniger Ausdruck davon, dass hier ein ganzes Volk kollektiv durchgedreht hat, wie es hier und da behauptet wird, sondern vielmehr davon, dass die Politik Ahmadinejads an eine tiefsitzende Frustration anknüpft, die Frustration über die arrogante Haltung des Westens. Frau Nouri bringt es auf den Punkt.
Als unser Präsident Khatami den Dialog der Kulturen begann, hat er doch hinreichend bewiesen, dass ein Dialog zwischen dem Iran und allen Ländern der Welt, die USA inbegriffen, möglich ist. Ich wiederhole aber noch einmal, die Voraussetzung dafür ist, dass die USA unser Volk und unsere Regierung respektieren.
Respekt, Vertrauen, die sind Kategorien, die irgendwie abgehoben vom nahöstlichen Machtpoker erscheinen. Einer, der überhaupt nicht in diesen Kategorien denkt, ist der Ex-Diplomat Davud Bovand, heute Professor für internationale Beziehungen in Teheran. Jahrzehntelang hat er noch unter dem Schah und danach unter Khomeini mit seinem enormen Wissen die Außenpolitik des Landes maßgeblich mitbestimmt. Er hofft, dass es zu einer Annäherung kommt.
The majority of Iranian political group, either National Front or Reformist group,
die Mehrheit der iranischen Politiker, ob aus der Nationalen Front oder der Freiheitsbewegung, ob Reformisten oder Nationalisten, sie alle glauben, dass eine Annäherung zwischen der USA und dem Iran letztendlich eine wichtige, korrigierende Auswirkung auf die iranische Innenpolitik ausüben wird.
Ipso facto, it has a modifying impact on the internal situation of Iran.
Zunächst einmal rechnet Professor Bovand ab mit all jenen Stimmen, die den Krieg gegen Israel zum Hauptpunkt der iranischen Außenpolitik hochstilisieren wollen.
I do believe we have not any vital national interest whatsoever in Arab and Israeli questions.
Ich glaube, dass wir kein einziges vitales Interesse am Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis haben. Aus der einfachen Überlegung heraus, dass wir über keine Mittel verfügen, anderen unseren Willen aufzuzwingen.
Prevent or deter such a possibility.
Der Gedanke ist klar und pragmatisch. Selbst wenn man etwas als höchst erstrebenswert betrachtet, wie zum Beispiel die Vernichtung Israels, muss man erst in der Lage sein, es anzustreben, sonst sollte man es lieber vergessen. Aber schon gar nicht sollte man dieses unerreichbare und irreale Ziel zu einer Überlebensfrage hochstilisieren. Dennoch, der Ausgang des Libanonkrieges wurde in Teheran als Sieg der neuen alten Außenpolitik Ahmadinejads eingestuft. Neu ist diese Politik, weil sie sich grundlegend von der zurückhaltenden Politik seines Vorgängers Khatami unterscheidet. Alt ist sie, weil die ganze Rhetorik mitsamt dem ausgesprochenen Anti-Amerikanismus und der Israel-Hetze an den Beginn der Revolution zu der Zeit von Ayatollah Khomeini zurückerinnert. Insofern benutzt Teheran den Libanon-Konflikt sehr als Instrument, um seine Rolle in der Region aufzuwerten. Dazu meint Professor Bovand:
Every government, every regime tried to capitalize on any situation that's unfavorable for mass consumption.
Jede Regierung, jedes Regime versucht eine positive Entwicklung gewinnbringend für sich umzusetzen. Für den internen Konsum oder sogar für ihr Ansehen im Ausland. Aber wie gesagt, wir haben kein vitales Interesse an jener Region. Also glaube ich, dass wir diesen Sieg übertreiben, denn er hat keinerlei Auswirkungen auf die Einstellung der iranischen Bevölkerung.
Das mag zutreffen. Die Tatsache aber, dass eine mit Teheran verbündete und teilweise auch vom Iran bewaffnete Gruppierung Israel militärisch die Stirn bieten konnte, dürfte das Machtgefüge im Nahen Osten sehr wohl beeinflusst haben.
Tatsächlich, falls Israel Iran aus irgendeinem Grund angreifen sollte, würde der Iran über ein Mittel verfügen, zurückzuschlagen.
Also doch eine Achse des Bösen, wenigstens aus der Sicht der Amerikaner. Immerhin zieht Iran im Konflikt gegen Israel mit Syrien am gleichen Strick.
For Syria, Hezbollah is a means. For Iran is for different objective, from different angles.
Syrien und Iran verwenden Hezbollah zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Deshalb glaube ich, dass man die Ziele der beiden Staaten nicht einfach gleichsetzen darf.
Great mistake, analysis of the situation.
Ob nur als Nebenresultat, wie es Professor Bovand sieht, oder als Errungenschaft der neuen, alten iranischen Außenpolitik, wie es die Regierung darstellt, die Entwicklungen im Libanon haben die Rolle Irans als regionale Macht aufgewertet. Beim Krieg im Irak ist dies noch viel stärker der Fall. Hier haben die Iraner in der Tat vitale Interessen. 60% der Bevölkerung ist schiitisch. 8 Jahre lang führte Bagdad Krieg gegen Iran. Die Kurden im Norden Iraks, die nach der amerikanischen Invasion einen halbautonomen Status erhalten haben, üben auch auf die iranischen Kurden eine große Anziehungskraft aus. Die Lage im Irak stellt die Außenpolitik Teherans also vor ganz neue Herausforderungen, wobei die anti-amerikanische Rhetorik nach sofortigem Abzug der ausländischen Truppen, wie wir sie zu Beginn der Sendung gehört haben, nach Ansicht von Professor Bovand den wirklichen Interessen des Mullah-Staates überhaupt nicht dient.
This is a rhetorical statement. I do not believe they do believe
Das sind rhetorische Erklärungen. Ich glaube einfach nicht, dass die Regierung wirklich der Meinung ist, dass ein Abzug der amerikanischen Truppen sich positiv auf die Lage im Irak auswirken würde, zumindest nicht zum heutigen Zeitpunkt.
Und er begründet dies so.
I do believe if American is going to leave Iraq, if the fighter is going to face with the internal crisis, there's no doubt about that.
Ich bin der Meinung, dass ein Abzug der amerikanischen Truppen ohne Zweifel zu einem Bürgerkrieg führen wird. Die Regierung mag einen Abzug fordern. Sie wissen, was dies bedeutet, nämlich dass alle Nachbarstaaten des Iraks sich einmischen werden und dass der Krieg sich so auf die gesamte Region ausweiten wird.
Auch aus einem anderen Grund könne der Iran nicht wirklich Interesse an einem offenen Konflikt mit den Amerikanern haben. Professor Bovand meint, die wahren Gründe für die Entwicklungen im Irak seien sowieso anderswo zu suchen. In der sunnitischen Welt, in Saudi-Arabien, in Jordanien, in Ägypten und in Kuwait.
First and foremost, they do not want the Shia assume dominant position in Iraq.
Zuallererst wollen diese sunnitischen Regierungen nicht, dass die Schiiten im Irak eine dominante Position erhalten. Und sie sind nicht zufrieden mit der jetzigen Machtverteilung im Irak.
The character and nature of Arabism.
Professor Bovand sieht, wie viele Analytiker im Nahen Osten, bereits einen regionalen Machtkampf zwischen Sunniten und Schiiten voraus. Tatsächlich deuten die Entwicklungen in Saudi-Arabien in diese Richtung. Unlängst ist der gemäßigte saudische Botschafter in Washington, Prinz Turki al-Faisal, überraschend zurückgetreten. Seinen Posten, den wichtigsten in der saudischen Außenpolitik, übernahm ein Hardliner, der im Konflikt mit Iran eine militärische Lösung befürwortet. In Saudi-Arabien hat die anti-iranische Rhetorik an Terrain gewonnen. So findet nach Meinung des einflussreichen Magazins Al-Salafi der sogenannte Zusammenprall der Kulturen in Wirklichkeit zwischen Sunniten und Schiiten statt. Im Falle eines Rückzuges der amerikanischen Truppen wäre ein direkter Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran auf dem Gebiet Iraks eine mögliche Folge, mit Rückwirkungen auf die globale Wirtschaft. Schließlich produzieren die drei Länder derzeit fast die Hälfte der gesamten Produktion des Erdölkartells OPEC. Professor Bovand sieht noch einen anderen Aspekt.
The American very objective was restructuring and democratization in our region.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die USA im Rahmen der erweiterten Nahost-Initiative ursprünglich vorhatte, Demokratie und Menschenrechte in die Region zu bringen. Sie glaubten, die Demokratisierung des Irak würde von selber auf die übrigen Länder übergreifen. Jetzt sind die Länder der Region heilfroh, dass die Amerikaner gar keine Zeit mehr haben, sich mit solchen für die einzelnen Regimes gefährlichen Entwicklungen zu beschäftigen.
Ob dies auch für Iran zutrifft, lässt Professor Bovand offen, meint aber,
I think the role Iran could facilitate the solution, or also could disturb furthermore the solution.
But ich glaube, Iran verfügt im Irak-Konflikt über eine Schlüsselrolle und könnte helfen, eine Lösung herbeizuführen. Könnte sie aber auch verhindern. Ich bin aber der Überzeugung, dass es eine einmalige Chance für den Iran wäre, wenn er zusammen mit den USA nach einer Lösung sucht. Denn dass sich die politische Lage und die Regierung im Irak stabilisieren, liegt ja auch im Interesse des Iran.
Ähnlich war es bereits im Afghanistan-Konflikt, als Iran stillschweigend die Seite der Amerikaner wählte, weil die sunnitischen ultrakonservativen Taliban direkt von Saudi-Arabien unterstützt wurden. Zum Schluss die Gretchenfrage. wird die ebenfalls stockkonservative Regierung von Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der direkt vom höchsten Amtsträger im Staat, von Revolutionsführer Ali Khamenei unterstützt wird, tatsächlich Rhetorik sein lassen, um im Irak auf eine tragfähige Lösung hinzuzuarbeiten, weil nur dies im nationalen Interesse Irans liege? Professor Bovand ist sich diesbezüglich nicht sicher.
This group is not dealing in the direction of national interest in proper way.
Die Gruppe, die jetzt an der Macht ist, beschäftigt sich nicht primär mit den nationalen Interessen. Sie beschäftigt sich mit den eigenen, partikulären politischen Interessen. Aber manchmal kann es natürlich schon geschehen, dass sie dabei per Zufall doch die nationalen Interessen verteidigt.
Präsident Ahmadinejad repräsentiert mit seiner extremen Politik nur eines von vielen Machtzentren im Iran. Sein pragmatischer Widersacher Hashemi Rafsanjani, der bei den Wahlen im Dezember zusammen mit den Reformkräften einen beachtlichen Gewinn verzeichnen konnte, ist ein weiterer Schwerpunkt im unübersichtlichen Machtgeflecht des Mullah-Staates. Er fordert Zurückhaltung in der Atomfrage und hätte offenbar schon vor vielen Jahren Gespräche mit Washington aufgenommen, hätte man ihm damals freie Bahn gegeben. Über allem thront aber Ayatollah Khamenei, der nie aus dem Schatten seines Vorgängers und Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, herausgekommen ist. Khamenei hat das letzte Wort in allen Belangen des Staates, auch in der Atomfrage, auch in der Außenpolitik. Von ihm hängt also ab, ob stimmt, was Professor Banki zu Beginn der Sendung behauptet hat, dass die Iraner aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hätten. Ayatollah Khamenei ist ein konservativer Geistlicher, für den das System des Gottesstaates in seiner heutigen Form unantastbar ist. Den Reformpräsidenten Khatami hat er deshalb 8 Jahre lang blockiert. Den ultrakonservativen Ahmadinejad scheint er momentan zu unterstützen. Doch diese Rückendeckung ist nicht garantiert und könnte schon morgen ins Gegenteil umschlagen. Die Machtstruktur des Mullah-Staates war nie übersichtlich. Man hat aber damit leben gelernt, im Iran und im Ausland. In der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten löst diese Unübersichtlichkeit und Unberechenbarkeit aber noch eine zusätzliche Verunsicherung aus.